Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Am Morgen des 7. Oktober 2023 überwanden Hamas-Terroristen die Grenzanlagen des Gazastreifens. Sie waren sehr gut vorbereitet, sie wussten genau, wie sie vorgehen wollten und mussten. Und ihnen spielte in die Hände, dass die israelischen Geheimdienste, die Armee, alle Warnungen auch der eigenen Leute in den Wind geschlagen hatten. Die Hamas tötete rund 1200 Israelis, sie nahmen Geiseln und Israel begann den Gaza-Krieg, dem Hamas-Bewaffnete und zehntausende Zivilisten zum Opfer fielen seither. Vor anderthalb Stunden habe ich mit Julio Segador gesprochen, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Wie begeht Israel den übermorgen anstehenden ersten Jahrestag des 7. Oktober?
Ja, es wird ein sehr, sehr geteiltes Gedenken. Wir haben ja ein staatliches Gedenken, wir haben vor allem aber das Gedenken der Angehörigen, der Geiselopfer. Und wir wissen ja, dass sehr, sehr viele Geiseln noch in der Hand der Hamas sind. Man geht davon aus, dass es rund 100 sind, wobei man nicht weiß, wie viele davon am Leben noch sind. Und die wollen im Grunde mit dem staatlichen Jahrestag oder den Aktivitäten, die da geplant sind, nichts zu tun haben, weil sie eben der Regierung vorwerfen, dass die nicht genügend tut, dass die in der Hand der Hamas verbliebenen Geiseln zurückkommen. Es ist ein Tag, der viele Menschen natürlich daran erinnert, wenn sie jetzt das vergangene Jahr angucken, wie sehr es von Terror und von Krieg geprägt war und was eben bei vielen Frust und Sorgenfalten auch hervorruft ist, wenn sie nach vorne blicken, wenn sie in das neue Jahr blicken. Denn ehrlich gesagt ist ja keines der Kriegsziele, die Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, herausgegeben hatte, erreicht worden. Also weder ist die Hamas zerschlagen, immer noch wird Israel zum Teil aus dem Gazastreifen und vor allem natürlich jetzt aus dem Norden, aus dem Libanon und auch aus dem Iran, wir haben es gesehen, bedroht. Die Geiseln sind nicht zurückgekommen und im Norden Israels sind die Menschen nicht zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Und das bereitet eben vielen Menschen hier wirklich Sorgen, weil sie sagen, wir sind im Krieg, er hat sich verstärkt, wir sind jetzt in einem Mehrfrontenkrieg, aber die Kriegsziele sind alle nicht erreicht worden.
Julio Segador über die Situation in Israel. Die israelische Armee hat in der Nacht erstmals ein Ziel im Norden des Libanon angegriffen. Dazu jetzt Moritz Behrendt.
Bei einem Drohnenangriff auf ein Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Tripoli wurde nach Medienangaben ein Anführer des militärischen Flügels der palästinensischen Hamas getötet. Neben ihm seien drei seiner Angehörigen gestorben. Auch in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut und in der BK-Ebene im Osten des Landes gab es Luftangriffe. Die Hezbollah-Miliz teilte mit, sie habe weitere Raketen auf Israel abgeschossen. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurde in 4 Krankenhäusern im Süden des Landes der Betrieb eingestellt.
Über 1 Million Menschen sind nach Angaben libanesischer Behörden im Libanon auf der Flucht. Christine Moche von Caritas International hat uns die humanitäre Lage im Land geschildert.
Es fehlt wirklich oft an dem Allernötigsten. Die Notunterkünfte sind in Schulen und Universitäten eingerichtet. Das heißt, man braucht Matratzen, Decken, Lebensmittel, Wasser, Hygieneartikel und auch ganz dringend medizinische und psychologische Betreuung, weil die Menschen sind natürlich verängstigt, traumatisiert, sehr, sehr viele Kinder, die nicht verstehen, was passiert und die einfach täglich zu dem Geräusch von Detonationen schlafen sollen.
Das jüngste NATO-Mitglied, Schweden, sieht den Westen langfristig durch Russland bedroht. Das sagte Schwedens Verteidigungsminister Pål Jonson in dieser Sendung.
Ja, ein bewaffneter russischer Angriff auf Schweden oder einen anderen Bündnispartner ist nicht auszuschließen. Russland ist für die NATO die Hauptbedrohung. Beim vergangenen Gipfel in Washington haben das auch alle Mitglieder anerkannt. Deshalb stärken wir umfassend unseren Verteidigungssektor. Ich begrüße sehr, dass Deutschland nun 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Das ist sehr wichtig. Europa muss mehr für seinen eigenen Schutz tun. Weitere Dinge müssen aber noch geschehen, zum Beispiel die Stärkung unserer Landstreitkräfte sowie deren Kampffähigkeit, falls der Notfall eintritt. Wir müssen langfristig in der Lage sein, abzuschrecken und uns verteidigen zu können.
Friedrich Sell von der Bundeswehr-Universität München hat nach den Äußerungen der wahrscheinlich neuen Ministerpräsidenten in Thüringen, Sachsen und Brandenburg zu Verhandlungen mit Wladimir Putin eben hier bei uns im Programm für Deutschlands traditionelle Westbindung geworben.
Es muss über das Thema, wie heißt es so schön in der Sprechweise der Betriebswirte, proaktiv dafür geworben werden. Und man muss in den Diskussionen immer wieder darauf hinweisen, wenn jetzt zum Beispiel verlangt wird, Verhandlungen mit Putin zu führen, dass Putin diese Verhandlung selbst gar nicht will, dass er gar kein Interesse daran hat, dass er für ihn dieser Zermürbungskrieg eine viel lohnendere, in Anführungszeichen, Perspektive ist. Und wir müssen versuchen, über die Westbindung proaktiv und auch optimistisch zu diskutieren und uns vor Augen führen, welche Werte und welche Vorteile uns das in der Nachkriegszeit gebracht hat.
Der Sozialdemokrat Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, ist im Gegensatz zum sozialdemokratischen Kanzler Olaf Scholz für Zusatzzölle durch die Europäische Union auf Elektroautos aus China. Bernd Lange heute Morgen bei uns.
Es gibt wettbewerbsverzerrende illegale Subventionen, also kostenloses Grundstück oder keine Stromkosten. Und damit ist der Wettbewerb verzerrt und das wollen wir ausgleichen. Das ist übrigens nichts Besonderes. Das machen wir mit ganz vielen Produkten von ganz vielen Ländern dieser Erde, um hier Wettbewerbsgleichheit zu haben. Und wir wollen eben nicht irgendwie China bestrafen oder den Markt abschotten, wie die USA das getan haben. Deswegen sind wir auch im Dialog mit den chinesischen Herstellern. 5 Wochen waren chinesische Experten in Brüssel und haben die Zahlen überprüft. Und deswegen sind die möglichen Zollsätze auch etwas reduziert worden.
In Haiti hat eine Gang mindestens 70 Menschen erschossen. Anne Demmer.
Es habe sich um eine brutale Attacke auf wehrlose Personen gehandelt, erklärte der Ministerpräsident des Karibikstaats Gary Conil auf X. Die Menschen seien mit unbeschreiblicher Brutalität angegriffen worden, teilte die Regierung mit. Seit einigen Monaten bemüht sich eine Sicherheitsmission unter der Führung Kenias um die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung. Allerdings befinden sich bislang nur wenige 100 Polizeikräfte im Land. Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents. Der Karibikstaat leidet seit Jahren unter der Gewalt bewaffneter Banden. Vor allem die Hauptstadt Port-au-Prince ist betroffen.
Anne Demmer über Morde in Haiti.